ja, eigentlich bin ich jetzt nur die Stimme. Wenn ich jetzt ich sage, dann ist das das autorschaftliche Ich von Herrn Berghahn. Und ich werd jetzt nicht meine Stimme verstellen. Das wird, glaube ich, die Sache nicht schöner machen. Aber ich werde sozusagen jetzt versuchen, in diesen fremden Text hineinzuschlüpfen. Andreas Kaminski hat schon angedeutet, das Manuskript ist nicht ganz kurz. Ich gucke mal zwischendurch auf die Uhr, wie lange sich das so im Vorlesen dann entwickelt und frage dann irgendwann, ob es, also wenn es eine kritische Grenze erreicht, ob es Ihnen zu viel wird. Ich kann jetzt nicht vorweg eigentlich Stellen identifizieren, die man so einfach überspringen könnte zugunsten der Zeit. Über Rousseaus Anschlag auf das optimistische Denken der Aufklärung sind Sie vor 2 Wochen informiert worden. In der Tat schlug der 2. Diskurs, der über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen in ganz Westeuropa ein wie eine Bombe. Und das tat er auch im Berlin Friedrichs des Großen, der genau wie Rousseau 1712 geboren wurde. Diese Geschichte Rousseaus im Berlin Friedrichs des Großen soll heute vor Ihnen entfaltet werden. Freilich ohne auf den Herrscher weiter eingehen zu wollen. Wohl aber will ich auf einen seiner Untertanen eingehen, einen, der gesellschaftlich marginalisiert, nur geduldet wurde und der doch zu einem der erfolgreichsten und wirkmächtigsten Denker der deutschen Aufklärung avancierte. Um Moses Mendelssohn und seine Beziehung zu Jean-Jacques Rousseau soll es heute Abend gehen. Oder vielmehr um die Rousseau-Rezeption Mendelssohns und ihre Bedeutung für die deutsche Aufklärung und auch für unsere Gegenwart. Diese Rezeptionsgeschichte ist eine besondere, ja in Europa einmalige, denn in ihrem Mittelpunkt steht ein Jude, der als Autodidakt die Geschichte der deutschen Literatur und Philosophie zwischen 1750 und 1785 entscheidend mitgeprägt hat und der für die Juden als Philosoph, Pädagoge, Politiker und Übersetzer ein ganz neues Kapitel ihrer Geschichte aufgeschlagen hat. Beide Facetten seiner Existenz, die deutsche oder besser die europäische und die jüdische, hängen, das möchte ich Ihnen heute ebenfalls andeuten, wesentlich mit Mendelssohns Auseinandersetzung mit Rousseau zusammen. Um diese Geschichte, die bis in die Gegenwart reicht, vor Ihnen ausfalten zu können, ist zunächst auf den Ort dieser Rousseau-Rezeption einzugehen, auf das Berlin der Herrschaft Friedrichs des Großen. Also das Berlin zwischen 1740 und 1786, dem Jahr, in dem sowohl Mendelssohn wie auch Friedrich II. Starben. Dieses Berlin ist eine im damaligen Territorium des Heiligen Römischen Reichs wohl einzigartige Melange unterschiedlichster sozialer und ethnischer Gruppen. Teilweise wurden sie von Friedrichs Eroberungskriegen in die Metropole gespült, teilweise hat sie die liberale preußische Einwanderungs- und Religionspolitik nach Berlin gelockt, so etwa die Wiener Juden 1772, die Hugenotten 1672, die Hugenotten 1685, die Salzburger Protestanten 1731. Berlin ist um die Mitte des 18. Jahrhunderts eine multiethnische und multireligiöse Akkumulation, eine Großstadt, die in ihrer Soziologie und Ethnologie Züge der Metropolen des 20. und 21. Jahrhunderts trägt. Dieses Berlin ist durch eine ausgesprochen polyzentrische Kultur charakterisiert. Auf der einen Seite steht der Hof mit seiner französischsprachigen Kultur. Dann kommt die Akademie der Wissenschaften, die ebenfalls Französisch als Geschäfts- und Wissenschaftssprache pflegt. Es gibt aber auch, und dafür stehen etwa die Namen Sulzer, Lessing, Nicolai, C.P.E. Bach, Ewald von Kleist und viele andere, eine intensive, gut vernetzte und ausgesprochen wagemutige deutsche Kultur, die gegen das Französische in Form und Inhalt opponiert. Viele der Protagonisten sind zugleich Grenzgänger zwischen diesen Extremen. Man trifft sich in literarischen Clubs, zu denen bald schon auch Juden Zutritt haben. Wer um 1750 die Friedrichstraße vom Oranienburger Tor bis zum Halleschen Tor durchwandert, geht durch eine aus Neubauten bestehende Straße und er hört Deutsch, Französisch, Jiddisch oder besser Jüdisch-Deutsch, Polnisch und bisweilen auch Sorbisch. Vor diesem Hintergrund spielt sich eine der erstaunlichsten und bewegendsten Geschichten des 18. Jahrhunderts ab. Die des Moses Mendelssohn. Geboren in Dessau im Jahre 1729, also im selben Jahr wie Lessing, hat Mendelssohn seine vollkommen mittellose Familie schon früh verlassen, um in Berlin die Tora zu studieren. 1743, mit 14, betrat er die Stadt, in der er bis zu seinem Tod leben sollte. Hier brachte er sich neben seinen religiösen Studien nächtlich im Selbststudium Latein, Altgriechisch, Französisch und Englisch bei, erreichte im Italienischen und Spanischen Lesefähigkeit und arbeitete unermüdlich am Deutschen. Irgendwann im Jahre 1754 lernte Mendelssohn den gleich jungen Kritiker und Dramatiker Gotthold Ephraim Lessing kennen. Beide so unterschiedlichen Denker verband sofort die, wie Konrad Wiedemann schreibt, irrationale Erfahrung der spontanen gegenseitigen Sympathie, in der sich wohl gemeinsame Armut, ein jüdischer und protestantischer Furor des philologischen Lernens, ein genuines Interesse für die empfindsame Wende innerhalb der europäischen Aufklärung und eine lebhafte Streitlust, ja, treffen, verbinden. Nimmt man den Reiz hinzu, der damals vom Risiko einer solchen Freundschaft ausging, dann hat man wohl die wesentlichen Elemente zusammen, die die beiden lebenslang aneinander schmiedeten. Ende des Zitats. Die Begegnung zwischen Mendelssohn und Lessing geschah zu einem schicksalhaften Zeitpunkt, und zwar für beide. Lessing drohte in der journalistischen Fron verschlissen zu werden, und Mendelssohn fehlte sowohl ein adäquater Gesprächspartner für seine unerhörten ästhetischen Ideen, wie auch eine Leserschaft. Das deutsche Publikum kannte den Komödienschreiber Lessing. Von Mendelssohn konnte es nichts kennen. Lessing und Mendelssohn wurden ein inspiriertes Arbeitsteam, in dem der jüdische Autodidakt dem deutschen Magister nichts nachgab. Als der philosophisch wesentlich versiertere, vermochte er den aus dem Tritt gekommenen Theatermann offensichtlich spielend auf den neuesten Theoriestand zu bringen, was ihm dieser mit originellen dramaturgischen Ideen und neuen poetischen Plänen dankte. Ob in ihren fast täglichen Gesprächen, die im Sommer 1754 begannen, auch jüdische Alltagsprobleme zur Sprache kamen, wissen wir nicht. Die Begleittexte, Briefe und Publikationen schweigen dazu. Vielleicht also am Rande, vielleicht aber auch gar nicht, weil die philosophischen und ästhetischen Probleme, die von Baumgartens Revision der Vermögenspsychologie über Senecas Theater der Grausamkeit bis zu Rousseaus Mitleidstheorie reichten, so drängend waren, dass gar keine Zeit für derlei blieb. In diesem Spannungsfeld im multiethnischen Berlin und im unablässigen Gespräch mit Lessing und wenig später auch mit dem Verleger Friedrich Nicolai kommt es nun zu Mendelssohns erster Auseinandersetzung mit Rousseau. Für die Rousseau-Rezeption ist das Berlin Friedrichs des Zweiten ein zentraler Ort. In ihrer kritischen Ausgabe von Mendelssohns Übersetzung des Zweiten Diskurses hat Ursula Goldenbaum diese Rousseau-Konjunktur in der Berliner Aufklärung plastisch dargestellt. Lessing nimmt hier eine zentrale Rolle ein. In der Aprilnummer der Beilage »Das Neueste aus dem Reich des Witzes« hatte Lessing nämlich schon 1751 Rousseaus ersten Diskurs einer kritischen Lektüre unterzogen. Nicht ohne Faszination an der Philippika, mit der Rousseau auf die Frage, Zitat, ob die Wiederherstellung der Wissenschaft und der Künste zur Läuterung der Sitten beigetragen haben, geantwortet hatte, referiert Lessing den Inhalt des Discours sur les sciences et les arts. Schließlich wendet er sich aber doch gegen die Verfallshypothese Rousseaus, um Künste und Wissenschaften, also die Themen seiner Zeitschrift, als soziales Integrationsinstrument vom Vorwurf korrumpierender Wirkung zu retten. Lessing, Zitat, wir könnten sagen, dass die Aufnahme der Wissenschaften und der Verfall der Sitten und des Staats zwei Sachen sind, welche einander begleiten, ohne die Ursache und Wirkung voneinander zu sein. Zitat Ende. Lessings Referat des ersten Diskurs markiert den Anfang der deutschen Rousseau-Rezeption. Nach diesem programmatischen Auftakt ist die Auseinandersetzung Lessings mit Rousseaus zweiter großer Abhandlung, der über die Ursprünge der Ungleichheit, eine Wegmarke nicht nur der deutschen Aufklärung, sondern auch der deutsch-jüdischen Geschichte. Denn der Lessing des Jahres 1755 hat den jungen jüdischen Intellektuellen, zum Agenten wie zum Respondenten des Franzosen gemacht. Und Mendelssohn hat auf die Herausforderungen der Übersetzung in überaus produktiver und ungewöhnlicher, in vertrackter und dem komplexen Ausgangstext angemessener Weise reagiert. Er hat in der Auseinandersetzung mit Rousseaus Kulturkritik als deren Übersetzer, Kommentator und Respondent aber auch einen trigonometrischen Punkt seiner Autorschaft gefunden. Also der Lessingschen, der Mendelssohnschen. Der Diskurs über die Ungleichheit ist so zum Katalysator einer für die gesamte deutsche Aufklärung bedeutsamen und weit gespannten Denkbewegung geworden, in deren Fokus die für Mendelssohns Denken zentralen Themen stehen. Nämlich erstens die Bestimmung des Menschen, also die Debatte um die Entwicklungsfähigkeit des Menschen und um sein individuelles und kollektives Telos. Und zweitens die Aufwertung der Sinnlichkeit und der Empfindungen als Agenten der Moderation des gesellschaftlichen und politischen Lebens. Und drittens die Sprache. Mendelssohns Übersetzung, Rousseaus, erschien 1756 unter dem Titel Johann Jakob Rousseau, Bürgers zu Genf, Abhandlung von dem Ursprunge der Ungleichheit unter den Menschen und worauf sie sich gründe, ins Deutsche übersetzt mit einem Schreiben an den Herrn Magister Lessing und einem Briefe Voltairens an den Verfasser vermehret. Und so wie Rousseau seinen Text als komplexes Gebilde aus Widmung, Vorwort, Haupttext und Anmerkungen entworfen hat, das nur als Integral gelesen und interpretiert werden kann, so reagiert Mendelssohn in seinem Text auf diese Komplexität, indem er Wirkungszeugnisse, unter anderem aber auch dann eine eigene Abhandlung, nämlich das Sendschreiben an den Magister Lessing, das da auch im Titel erwähnt wird, hinzufügt. Doch damit nicht genug. Die Auseinandersetzung mit dem französischen Text zieht sich nicht nur durch das Supplement seines Sendschreibens, sondern auch durch Briefe, Kollektaneen, Notizen und Aufsätze, die verteilt über die Jahre 1755 und 1756 ein dichtes Netz von Satellitentexten zur eigentlichen Übersetzung des rousseauischen Diskurses bilden. Dieses Kaleidoskop von Texten gilt es im Auge zu behalten, wenn von Mendelssohns Übersetzung des rousseauischen Textes gesprochen werden soll. Erst dann zeigt sich die elementare Bedeutung dieser frühen Lektüre und Adaption Rousseaus nicht nur für die deutsche Hochaufklärung, sondern auch für die Haskala, die jüdische Aufklärung in Deutschland des 18. Jahrhunderts. Nicht von ungefähr war Lessing der Anreger von Mendelssohns Übersetzung, waren es doch zentrale Themen des Autors, der Sarah Sampson 1755, die Rousseau zum Angelpunkt seiner Argumentation machte. Allen voran das Mitleid, das Rousseau zu den a priorischen Eigenschaften des Menschen im Stand der Natur zählt. Diese Rolle des Mitleids bei Rousseau wird in Mendelssohns Übersetzung präzise wiedergegeben. Und zwar in Sätzen, die auch auf den zeitgleichen Disput zwischen Lessing, Mendelssohn und Nicolai über das Wesen des Trauerspiels verweisen. Mondeville übersetzt Mendelssohns Rousseaus Polemik gegen den Verfasser der Fable of Bees 1714, hat wohl eingesehen, dass die Menschen mit all ihrer Sittenlehre ungeheuer geblieben wären, wenn ihnen die Natur nicht dem Mitleiden eine Stütze der Vernunft gegeben hätte. Er wusste aber nicht, dass aus dieser Eigenschaft allein alle gesellschaftlichen Tugenden entspringen, die er dem Menschen abstreiten will. Zitat Ende. Während bei Rousseau das Mitleid neben der Selbstliebe, Amour de soi, zur Ausstattung des Menschen im Naturzustand gehört, weist ihm sein deutscher Übersetzer eine zwar ebenfalls zentrale anthropologische Position zu, die sich aber dennoch deutlich von der rousseauischen abhebt. Mendelssohns Übersetzung mit ihrer genau überlegten Wortwahl wird damit zum Relais der deutschen Debatte um das Wesen des Mitleids. Im Sendschreiben an den Magister Lessing greift Mendelssohn Rousseaus Mitleidskonzept auf und wendet es in bezeichnender Weise. Jetzt kommt ein längeres Zitat. Das ist jetzt Mendelssohn in diesem Sendschreiben. Zitat. Das Mitleiden selbst, dieses menschliche Gefühl, das Rousseau dem Wilden noch lässt, nachdem er ihm alle übrigen geistigen Fähigkeiten geraubt hat, ist explizit für Mendelssohn keine ursprüngliche Neigung, sondern Teil eines dem Menschen inhärenten Vervollkommnungsbedürfnisses entsteht erst im Zustand der Geselligkeit. In uns, so Mendelssohn, liegt keine ausdrückliche Bestimmung, an den Schwachheiten anderer Geschöpfe Missvergnügen zu haben. Nein, Mitleiden gründet sich auf Liebe. Liebe gründet sich auf die Lust an Harmonie und Ordnung. Wo wir Vollkommenheiten erblicken, da wünschen wir sie wachsen zu sehen. Und sobald sich ein Mangel bei ihnen äußert, so entspinnet sich bei uns darüber eine Unlust, die wir Mitleiden nennen. Mitleiden ist für Mendelssohn Teil einer ästhetischen, sinnlichen Denkbewegung, einer Denkbewegung, die man ohne Übertreibung als archimedischen Punkt seiner Anthropologie, ja seines Schreibens überhaupt bezeichnen kann. Das Schöne ist freilich kein Mittel zureichender Erkenntnis, es ist lediglich verweisender Art. Hier liegt übrigens der Kern der Differenzen zwischen Lessing und Mendelssohn im Briefwechsel über das Trauerspiel. Und es gehört zu den interessanten Momenten der Rousseau-Übersetzung Mendelssohns, dass diese Differenz in seiner Übersetzung und im angehängten Sendschreiben erkennbar wird. Für Lessing ist Mitleid ein moralisches Gefühl. Der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch, lautet daher der Kernsatz seiner Poetik des bürgerlichen Trauerspiels. Für Mendelssohn können Empfindungen jedoch nicht begründet über Gut und Böse entscheiden, sondern sind in seiner Ästhetik und Ethik unter anderem im Hinblick auf die Motivation entscheidend. Das Phänomen des sinnlichen Vergnügens ist ihm ein verweisendes. Lessings Identität von Kunst und Moral in seiner ästhetischen Theorie ist es nicht nachvollziehbar. Mendelssohns Mitleidsbegriff gründet also weder, wie bei Rousseau, auf Instinkt, noch wie bei Lessing auf den Affekt, der zu Tugend motiviert, sondern stellt ein intellektuell komplexes und wesentlich auf die Geselligkeit angewiesenes Phänomen dar. Ihm liegt die Denkfigur einer a priorischen Liebe des Menschen zu Harmonie und Schönheit als anthropologischer Erstausstattung zugrunde. Also im Hintergrund Leibniz und Shaftesbury. Dass Rousseau dieser für die Anthropologie, Ethik und Ästhetik des ausgehenden 18. Jahrhunderts so zentralen Regung eine entscheidende Position in seiner Idee des natürlichen, nicht vergesellschafteten Menschen einräumt, nimmt den kritischen Übersetzer jedoch bei allen Dissens nachhaltig für den radikalen Weltweisen ein. Wie ernst Mendelssohn den Text Rousseaus nimmt und insbesondere dessen Denkfigur einer adonitisch gesagt naturverfallenen Naturunterwerfung, das zeigt ein im Dezember 1755 an Lessing adressierter Brief. Hier heißt es nach langen Passagen der Zustimmung zu Rousseau, schließlich: Ich kann in sehr wenigen Stücken mit Rousseau uneins sein und mich kann nichts mehr ärgern, als wenn ich in einer philosophischen Staatskunst erwiesen sehe, dass alles nach der Vernunft so hat sein müssen, wie es bei uns ist. Zitat Ende. Als Werk der philosophischen Staatskunst also liest, übersetzt und kommentiert Mendelssohn Rousseau. Er wäre damit jener Leser im emphatischen Sinne, den Rousseaus Avertissement sur les notes auf spielerische und der Herausgeber Heinrich Meyer auf ernsthafte Weise für den Diskurs über die Ungleichheit einklagen. Als dieser emphatische Leser nimmt Mendelssohn Rousseaus zweiten Diskurs als Kritik der Gegenwart und nicht als Apologie einer Vergangenheit auf, als philosophische und grundsätzlich vernünftige, nicht nur als polemische Schrift. Mit dieser Einschätzung des zweiten Diskurses als aufklärerischer und vernunftkonformer, als gegenwartskritischer und zukunftsorientierter Schrift hängt der zweite Punkt zusammen, in dem Mendelssohn Rousseau entgegentritt. Er betrifft jetzt nicht dieses Thema des Mitleids, sondern die Frage der gesellschaftlichen Tugenden und Fähigkeiten. Das, was das Funktionieren des Zusammenlebens und die kommunikative Ordnung dieses Zusammenlebens reguliert. Für Rousseau gehört es zu den bahnbrechenden Einsichten des Erweckungserlebnisses von Vincennes, dass die Vergesellschaftung des Menschen den Menschen seiner besten Anlagen und Fähigkeiten beraubt. Im zweiten Teil des Diskurses über die Ungleichheit wird diese These als zentrale Denkfigur einer verheerenden historischen Dynamik entwickelt, die, das ist die oft übersehene Pointe, zunächst eine tatsächliche Progression zu einem Zustand früher egalitärer Gesellschaften impliziert, dann aber eine nicht umkehrbare und verhängnisvolle Verstrickung in einen Prozess von Naturbeherrschung, von fataler Naturbeherrschung. Mendelssohn widerspricht dem im Sendschreiben im Namen einer Dynamisierung der menschlichen Fähigkeiten. Diese schlägt aus dem naturgegebenen Komplexitätszuwachs nicht nur kompensatorisches Potenzial, sondern sieht die dynamische Entwicklung des Menschen als Teil einer sinnstiftenden kulturellen Bewegung. Eine jede Entwicklung unserer Kräfte, heißt es im Sendschreiben, also im Text Mendelssohns, eine jede Entwicklung unserer Kräfte ist eine Erweiterung unseres Daseins. Denn je mehr Kräfte sich bei einem Ding äußern, desto größer ist der Grad seiner Wirklichkeit. Zitat Ende. Und die von Rousseau als verhängnisvoll und unausweichlich beschriebene Dialektik wird von Mendelssohn sinnstiftend umgedeutet. Nochmal Zitat. Daher müssen notwendig neue Mängel, neue Schwachheiten entstehen, wenn wir unseren Zustand verbessern, wenn wir gesitterter werden. Soll uns dieses aber bewegen, die Verbesserung selbst zu unterlassen? Argumente für seine Haltung findet Mendelssohn in Rousseaus Diskurs über die Ungleichheit selbst. Am prägnantesten im russischen Begriff der Perfektibilität, den Mendelssohn entgegen der ihm von Heinrich Meyer unterstellten Inkompetenz ganz bewusst unübersetzt lässt. Bei Rousseau impliziert die Perfektibilität, die neben dem Mitleid die zweite anthropologische Grundausstattung des natürlichen Menschen ist, vor allem jene fatale Dynamik der Unruhe, mit der fortschreitenden Zivilisation eine immer verheerendere Wirkung zeigt. Für ihn, also für Rousseau, steht sie daher in einem programmatischen Gegensatz zur naturhaften Freiheit der frühen Menschen. Man bewundere die menschliche Gesellschaft so viel man will, unterstreicht Rousseau in der Anmerkung 9 zum ersten Abschnitt des Diskurs, den instrumentellen Charakter der Perfektibilität, also das, was sie zum Widerpart der Freiheit werden lässt. Rousseau, es wird deshalb nicht weniger wahr sein, dass sie, die Perfektibilität, die Menschen notwendigerweise dazu bringt, einander in dem Maße zu hassen, in dem ihre Interessen sich kreuzen, sich wechselseitig scheinbare Dienste zu erweisen und in Wirklichkeit alle vorstellbaren Übel zuzufügen. Was soll man von einem Verkehr denken, in dem die Vernunft jedes Einzelnen ihm Maximen diktiert, die jenen direkt entgegengesetzt sind, welche die öffentliche Vernunft dem Gesellschaftskörper predigt und in dem jeder seine Rechnung im Unglück anderer findet? So finden wir unsere Vorteile im Schatten unserer Mitmenschen und der Verlust des einen schafft fast immer den Wohlstand des anderen. Noch gefährlicher aber ist es, dass das öffentliche Unglück und die öffentliche Not die Erwartung und die Hoffnung einer Menge von Privatleuten ausmachen. Zitat Ende. Das Verheerende der Perfektibilität liegt also in ihrer Verschränkung mit der allmählichen Vergesellschaftung, die für Rousseau nicht nur den Triumph abstrakt rationalen Denkens, sondern auch jene Entfremdung mit sich bringt, die dazu führt, dass die Menschen ihr Leben für die anderen leben, sich deren imaginärer Blicke stets bewusst sind. Dieser radikalen Dialektik aus Perfektibilität und Freiheit musste Mendelssohn als überzeugter Leibnizianer vehement entgegentreten. Daher seine Weigerung, Perfektibilität in den Wortschatz der deutschen philosophischen Terminologie einzubürgern. Mendelssohn umschreibt den Terminus Perfektibilität als Vermögen, sich vollkommener zu machen und schlägt ihn damit der leibnizianischen Tradition zu, mit Folgen für sein weiteres Schreiben und für den weiteren Gang der frühen Rousseau-Rezeption in Deutschland. Wo aber Rousseau das Verhängnis der Zivilisation sieht, nimmt ihn sein Berliner Übersetzer ganz ernst. Das liegt zum einen in der für das weitere anthropologische Denken Mendelssohns wichtigen Erkenntnis, dass der Mensch nicht ewig derselbe, sondern stets ein im Fluss der Entwicklung stehendes, historisch und kulturell bedingtes Wesen ist. Für ihn aber ist, anders als für Rousseau, der Austritt des Homme de la Nature aus seiner unschuldigen Unwissenheit kein Verhängnis, sondern ganz im Sinn seiner eudämonistischen Anthropologie das Paradebeispiel einer Felix Culpa. So heißt es im Sendschreiben, also wieder O. Thun Mendelssohn, Die Sehnsucht, unseren Zustand vollkommener zu machen, ist in uns rege geworden. Warum will man uns verhindern, an der Besserung zu arbeiten, wenn das Verlangen danach nicht mehr unterdrückt werden kann? Hier ist Mendelssohn dem Kulturkritiker Rousseau wieder erwarten ganz nah. Die Fragen des Sendschreibens sind nämlich keine Lesart gegen den Strich, sondern tatsächlich die Frucht einer die exoterischen und esoterischen Dimensionen des zweiten Diskurs genau gegeneinander wägenden Exegese. So tritt Rousseau in der 9. Anmerkung des Diskurs der ihm immer wieder, zuletzt von Voltaire, unterstellten Forderung nach einer Rückkehr des Menschen in den Stand der Natur vehement entgegen. Hier setzt Mendelssohns Lektüre im Sendschreiben, mehr noch aber im Dezemberbrief des Jahres 1755 an Lessing, an. Indem Rousseau die verhängnisvolle Entwicklung in die Geschichte des Menschen hineinprojiziert, nimmt er der Erbsünde den Wind aus den Segeln und stellt die Forderung an den Menschen, das Verhängnis der Zivilisation durch Kultur zu überwinden. Ernst Cassirer hat diese unerwartete Wendung von der radikalen Zivilisationskritik zur Theodizee des Menschen 1932 zuerst benannt, als er in seiner Studie Die Philosophie der Aufklärung schrieb, dass die Schuld der verheerenden moralischen Abwärtsbewegung bei zivilisatorischem Aufstieg nicht länger der Erbsünde unterstellt werde, nicht vor dem empirisch-geschichtlichen Dasein der Menschheit liegt, sondern in ihm und mit ihm entstanden ist und folglich die Lösung und Befreiung einzig auf diesem Boden der menschlichen Gesellschaft unternommen werden kann. Damit weist Rousseau, so Anne Pollock, in der Übertragung dieser Lesart Cassirers auf die Rousseau-Lektüre Mendelssohns zugleich auch einen Weg über den faktischen schlechten Zustand hinaus. Der Mensch ist ein Wesen, das der richtigen Kultur bedarf. In seinen Kollektaneen zu Rousseaus Diskurs über die Ungleichheit zeigt sich die Richtung, in die Mendelssohn seine Lesart der Perfektibilität im Hinblick auf die Debatte um die Bestimmung des Menschen verfolgen wird. Und es zeigen sich erste Differenzen zur Lesart des Freundes Lessing. Differenzen, die sich durch die gegenseitigen Schreibbewegungen der Freunde ziehen und die am Ende der intellektuellen Parabeln ihres Denkens in Lessings Entwürfen zu Geschichts- und Religionsphilosophie und in Mendelssohns Jerusalem-Schrift und in seiner Sprachphilosophie münden. Entweder, heißt es im Sendschreiben im Hinblick auf Rousseaus Begriff, entweder unser Dasein ist ein Übel oder wir werden vollkommener, je mehr Fähigkeiten sich bei uns entwickeln und je mehr Bedürfnisse wir zu stillen haben. Eine jede Fähigkeit gebiert ein Bedürfnis, denn die Fähigkeiten sind Modifikationen der ursprünglichen Kraft und müssen dahin streben, ihren Zustand zu ändern. Jedes Bedürfnis ist ein Trieb zur Vollkommenheit. Zitat Ende. Soweit die leibnizianische Fortschreibung und Umdeutung des rousseauischen Perfektibilitätsbegriffs. Sie belässt Rousseaus beunruhigende Autopsie des gegenwärtigen Zustands der Kultur und macht daraus zugleich doch den Teil einer unendlichen und individuumszentrierten, also nicht auf das Kollektivwesen Mensch projizierten Bewegung. In ihr überwiegt das Gute, wie es im Sendschreiben an Lessing heißt, stets das notwendig Schlechte des Prozesses. Und diese Bewegung ist schon dem natürlichen Menschen inhärent. Er kennt Mendelssohn zufolge kein statisches und leidenschaftsloses Verharren. Und er kennt auch nicht die Isolation der Bedürfnisse, die ihn Rousseau zufolge das anthropologische Ziel der Vollkommenheit in der Harmonie aller Anlagen aus den Augen verlieren lässt. Gegen Mendelssohns Lesart der Perfektibilität, die den Kern der rousseauischen Kritik, den entfremdeten Menschen der Moderne, bewusst zugunsten einer Apologie der Gesellschaft unterschlägt, wendet sich der Freund Lessing in einem Brief vom 21. Januar 1756. Hier findet sich ein merkwürdiger, gegen die Positionen des Freundes und Rousseaus zugleich gerichteter Interpretationsversuch. Lessing entwickelt nämlich eine Vorstellung der Vervollkommnung als passiver und latenter Grundierung der Existenz. Sie nehmen es, schreibt er dem Freund, für eine Bemühung, sich vollkommener zu machen, und ich verstehe bloß die Beschaffenheit eines Dinges darunter, vermöge welcher es vollkommener werden kann. Eine Beschaffenheit, welche alle Dinge in der Welt haben und die zu ihrer Fortdauer unumgänglich nötig wäre. Unumgänglich nötig war. Eine dynamische Kraft, die sozusagen gegen die Entropie der Existenz arbeitet. Lessing, nochmal, Zitat, der Wille zum Exempel würde ohne Perfektibilität nicht lange ein Wilder bleiben, sondern gar bald nichts besser als irgendein unvernünftiges Tier werden. Er erhielt also die Perfektibilität nicht deswegen, um etwas Besseres als ein Wilder zu werden, sondern deswegen, um nichts Geringeres zu werden. Zitat Ende. Gegen Rousseaus Verfallshypothese einer zunehmenden Entfremdung der modernen Existenz, gegen Mendelssohns leibnizianische Annahme eines in der menschlichen Natur angelegten Vervollkommnungsbegehrens, das sich individuell, aber nicht als Telos der Gattung manifestiert, und gegen die statische, gleichsam orthodoxe Lesart der Perfektibilität als beharrendes, konservierendes Vermögen, hat Lessing nach seiner Rousseau-Lektüre, vor allem aber nach der Lektüre Voltaires, ein ganz anders geartetes, Mendelssohn wesentlich fremdes Modell erarbeitet. In seinem Zentrum steht die von Voltaires Essay sur le Meurtre abgeleitete Einsicht in den sprunghaften, bisweilen glücklichen, bisweilen katastrophischen Verlauf der Geschichte, einer integralen Kulturgeschichte, deren Telos, wenn es denn überhaupt bestimmbar ist, das eines prekären Fortschritts vor dem Hintergrund der Kontingenz der menschlichen Natur ist. Am Ende dieser Denkbewegung steht bei Lessing das erratische Nebeneinander der experimentellen Geschichts- und Religionsphilosophien des Nathan, der Freimaurerloge Ernst und Falk und der Erziehung des Menschengeschlechts. Mendelssohn hat vom Freunde fast unbemerkt Lessings Deutung der Perfektibilität adaptiert und seiner Idee der Bestimmung des Menschen amalgamiert. Seine Anmerkungen zu Sulzers Essay sur le Bonheur jedenfalls legen dies, wie Anne Pollock zeigen konnte, nahe. In den Anmerkungen stellt Mendelssohn nämlich zwei Konzepte der Perfektibilität nebeneinander. Ein statisches, das sich auf das in sich vollendete Weltbild bezieht, und ein dynamisches, das die Individuen betrifft. Ihnen ist die Vervollkommnung als Aufgabe, die nie endet und die kein Telos erreicht, aufgetragen. Denn den allerhöchsten Grad der Vollkommenheit, so Mendelssohn, werden wir niemals erreichen und den Stand der vollkommenen Glückseligkeit, nach welcher wir uns sehnen, führt immer noch das Siegel der Endlichkeit an sich, indem er nichts anderes ist als ein ununterbrochener Übergang von einer Vollkommenheit zu einer anderen. Ende des Zitats. Ein weiterer für die künftige Autorschaft Mendelssohns entscheidender Punkt des Dissenses ist Rousseaus Idee der Freiheit, wie er sie im Diskurs über die Ungleichheit entwirft. Wie gezeigt, gehört die menschliche Grundausstattung mit dem Attribut Freiheit für Rousseau untrennbar zum verhängnisvollen Zusammenhang des zivilisatorischen Prozesses. Also Freiheit versus Perfektibilität. Dem widerspricht Mendelssohn vehement. Und er nutzt diesen Einspruch zugleich, um seine Sicht des Naturzustands gegen Rousseau und Hobbes darzulegen. Dabei zeigt sich in der Reformulierung rousseauscher Begriffe, in welch weitreichendem Maße Mendelssohn der von Rousseau ersehnte politische und philosophische Leser des Diskurses über die Ungleichheit ist und in welchem Maße Rousseaus politische Philosophie des Textes den Nerv eines aus Minderheiten psychologischer Perspektive Schreibenden trifft. Im Sendschreiben, Sie erinnern sich, Mendelssohn an Lessing. Im Sendschreiben findet sich ein emphatisches Bekenntnis zur Freiheit als politischer Freiheit. Und zwar noch vor dem für Mendelssohns späteren Freiheitsbegriff so wichtigen Einfluss Montesquieus. Freiheit, heißt es im Sendschreiben, bedeutet entweder das Vermögen eines Geistes nach überlegten Bewegungsgründen zu handeln oder, und diese Bedeutung unterstellt Mendelssohn Rousseau, in einem moralischen Sinne, in welchem es die Seele der Römer und von jeher der Wunsch aller Republikaner gewesen ist. In diesem Verstande ist die Freiheit ein äußerlicher politischer Zustand, danach sich alle Vernünftigen sehnen und ohne welchen das Leben dem allergeduldigsten Menschen kaum erträglich sein kann. Zitat Ende. Auch diese zweite Form der Freiheit ist also ohne regulative Vernunft nicht denkbar. Und wenn Rousseau in der 10. Anmerkung des Diskurs seinen Naturzustand, dem bellum omnium contra omnes, des Naturzustandes von Hobbes analog zu entwerfen scheint, dann ist dies der Ort eines grundsätzlichen Einspruchs im Namen einer skeptischen, vorsichtig optimistischen Anthropologie. Freiheit, folgert Mendelssohn im Sendschreiben daher weiter, ist nicht die Abwesenheit des Gesetzes als eines externen Zwangs, sondern ein Zustand, darin wir von keinem äußerlichen Zwange abgehalten werden, unseren wahren Bedürfnissen auf einer unschuldigen Weise ein Genüge zu leisten. Ein Zustand mithin, der die Erkenntnisleistung der eigenen Bedürfnisse und der Rechte anderen gegenüber beinhaltet, der, wenn nicht per Definition in einer der Kultur, so doch ein kulturbefördernder ist, denn wie wenig, so Mendelssohn, ist dem natürlichen Menschen hiervon bekannt. Die natürliche Freiheit bedeutet hier auch und wesentlich das Recht, aus freiem Antriebe ohne Druck von außen unsere menschlichen Pflichten auszuüben. In Mendelssohns späten Kollektaneen aus dem Jahr 1781, die im engen Zusammenhang mit Mendelssohns Arbeit an der Emanzipation der Juden stehen, heißt es im Hinblick auf den Naturzustand, dass der Stand der Natur derjenige Zustand des Menschen sei, in welchem alle seine positiven Pflichten gegen andere bloß unvollkommene Pflichten sind. In der modernen Gesellschaft gilt es, diese unvollkommenen Pflichten in vollkommene Rechte zu verwandeln. Dies wird das große Thema seiner späten Autorschaft, aber schon in der frühen Auseinandersetzung Mendelssohns mit Rousseau zeigt sich jene Haltung produktiver und kritischer Anverwandlung, die einlöst, was für Ernst Cassirer zu den wesentlichen und unvergänglichen Ruhmestiteln der Epoche der Aufklärung gehört, nämlich in einer Vollkommenheit wie kaum jemals zuvor das Kritische mit dem Produktiven verbunden und das eine unmittelbar in das andere überführt und umgesetzt zu haben. Das ist aber nicht alles. Und nicht alles ist von Mendelssohn auch öffentlich gesagt. Die existenzielle, die geheime Textur des Sendschreibens, seine esoterische Dimension der Auseinandersetzung, enthüllt sich beim Blick in die Kollektaneen. Hier zeigt sich Mendelssohn als ein Mitglied einer diskriminierten, nur geduldeten Minderheit, als Autor mithin, der unter den Bedingungen der Zensur und als Paria der Gesellschaft Ideen schmuggeln und in fremdem Gewand auftreten lassen muss. Es zeigt sich dabei aber auch, dass die Frage des Naturzustandes, die Hobbes polemisch aufgeworfen und Rousseau polemisch, aber in einem ganz anderen Sinne beantwortet hatte, für Mendelssohn entschieden mehr bedeutete als die Rettung einer philosophischen Denkfigur. Sie war ihm zugleich eine Beschreibung der Gegenwart. Wessen Rechte auf eine unerlaubte Weise gekränkt werden, greift Mendelssohn hier die Frage Rousseaus nach dem Ursprung des Krieges auf, der wird bekriegt. Daher werden die Juden unaufhörlich bekriegt. Das Sendschreiben ist aber nicht nur ein zugleich spielerischer und ernsthafter Kommentar, nicht nur eine gegenstrebige Fortschreibung von Rousseaus Diskurs über die Ungleichheit, es ist auch eine Eloge der Freundschaft und ein literarisches Denkmal für den Freund Lessing. Und im Hymnus auf diese spezifische Freundschaft, auf dieses spezifische Wagnis eines einzigartigen Bundes in der europäischen Aufklärung zeigt Mendelssohn der gesellschaftsskeptischen Haltung zugleich ein empirisches Gegenbeispiel. Bewegend sind diese Zeilen des Sendschreibens, weil sich in ihnen ein Denkmal eines in der deutschen, ja europäischen Aufklärung ungeheuren Wagnisses findet. Des Wagnisses der Freundschaft ohne sozialen Rückhalt, der rückhaltlosen Freundschaft in ihrem existenziellsten Sinn. Diese Freundschaft, ohne die die deutsche Literatur und Geistesgeschichte andere Bahnen eingeschlagen hätte, dieses Vorbild- und vorbehaltlose Zusammentreffen zweier wirklich autonomer Geister, steht als existenzieller Kairos im Zentrum des Sendschreibens. Von ihm aus tritt Mendelssohn Rousseau entgegen. Am Ende des Sendschreibens, das durchzogen ist von den Fäden der Gespräche und Projekte der Freunde, heißt es: Oh, wenn kein Land dasjenige darbietet, was Rousseau in seinem Vaterlande zu finden wünschet, So wollte ich mich begnügen, in einem solchen geboren zu sein, wo ich Sokrates zum Muster und Lessing zum Freunde haben könnte. So steht am Ende eines Textes, in dem der 26-jährige Mendelssohn Grundsätzliches in einem komplexen Text- und Schriftgeflecht klärt, das Bekenntnis zu einer Freundschaft, in der sich für beide Freunde die Hoffnung einer Epoche widerspiegelt. Einer Freundschaft auch, die in ihren Höhen und Tiefen, ihren Konjunkturen wie Flauten, in ihren Widersprüchen zu den großen Versprechungen des 18. Jahrhunderts gezählt werden muss. Lessing hat dieses Einschreiben seiner Person in den Textkosmos um die Rousseau-Übersetzung später in der hamburgischen Dramaturgie durch die geheime und zugleich zentrale Platzierung des Freundes Mendelssohn in der exakten Mitte des Textes beantwortet. Rousseaus Überlegungen zur Sprache gelten Mendelssohns abschließende Gedanken. Sie finden sich in der Nachschrift des Sendschreibens platziert an versteckter Stelle. Diese Überlegungen sind eine der entscheidenden Weichenstellungen im Denken Mendelssohns, den die Themen Sprache, Sprachursprung, Sprachlichkeit des Denkens und Manipulation des Denkens durch Sprache bis in seine späten Schriften nicht mehr loslassen werden. An Lessing gewandt, heißt es in jener Nachschrift über den Ursprung der Sprachen: Wir haben uns sehr oft von dieser schwierigen Materie unterhalten und ich glaube, es wird Ihnen nicht unangenehm sein, hier alles dasjenige geschrieben zu lesen, was wir in unseren Unterredungen hierüber mündlich abgehandelt haben. Zitat Ende. In seinem Resümee der Gespräche folgt Mendelssohn weitgehend Condillacs Essai sur l'origine des connaissances humaines 1746, der als zentrale sprachbildende Kraft die Imagination ausweist. Mendelssohn interpretiert diese Imagination nun aber im Sinne Leibniz-Wolfianischen Denkens um. Ihm ist die Einbildungskraft der Motor immer weitergehender und immer komplexerer Verknüpfungen. Diese funktionieren assoziativ und führen allmählich zur ausgebildeten Sprache. Sprache ist damit, anders als in Rousseaus Abhandlung, nicht durch einen schockhaften Moment plötzlich da. Sie entwickelt sich, so Mendelssohn, natürlich. Sie ist nicht metaphysische Gabe, sondern Teil der menschlichen Perfektibilität, Teil einer anthropologischen Ausstattung zur Vervollkommnung. Entscheidend ist, dass Rousseau Mendelssohns Interesse am Ursprung der Sprache, wenn nicht geweckt, so doch bedeutend vertieft hat. Der Ursprung und die Natur der Sprache im Zusammenhang der menschlichen Kultur und ihrer gesellschaftlichen Pluralität, dieser Themenkomplex sollte Mendelssohn vom Sendschreiben des Jahres 1756 bis zur Jerusalem-Schrift des Jahres 1783 nicht mehr loslassen. Und es gehört zu den Ironien der Ideengeschichte, dass Mendelssohns erste Diskussion der Thesen Rousseaus zum Ursprung der Sprache weitaus ablehnender ausfiel als sein linguistisches Resümee in der späten Jerusalem-Schrift. 1756 war Mendelssohn im Unterschied zu Rousseau die Sprache kein Instrument zur Verfestigung illegitimer Machtstrukturen, sondern Vehikel der Perfektibilität. Sie kann missbraucht werden, aber das ist dann eben ein Missbrauch. Nicht ins Visier Mendelssohns rücken hingegen, wie Ulrich Ricken resümiert, die Wirkungen der Sprache innerhalb der sozialen Hierarchie des Menschen, die Rousseau als einen Faktor der Ungleichheit und zugleich als Ausdruck einer Fähigkeit interpretiert, die sich der Mensch erst dank seiner Sprache angeeignet hat. Mit Rousseau eint ihn zu diesem Zeitpunkt das Interesse an historisch-genetischer Sprachwissenschaft. Beide entzweit jedoch die Frage nach dem Telos der Sprache. Fast 30 Jahre und unendlich viele Demütigungen später sieht dies für Mendelssohn ganz anders aus. In seinem politisch-philosophischen Testament und seiner Confessio Judaica, der Schrift Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum, erweitert Mendelssohn seinen anthropologischen Ansatz der Sprachbetrachtung um den politisch-gesellschaftlichen, wie Ricken das genannt hat, weil er und seine Glaubensgenossen Sprache als Instrument der Macht, der Unterdrückung und des entstellten Diskurses kennen und fürchten gelernt haben. Mit dieser sprachphilosophischen Wolte, die in der deutschen Aufklärung singulär dasteht, ist der späte, der skeptische Mendelssohn der doch 1755 zugleich der erste aufmerksame und philosophische und politische Leser des zweiten Diskurs war, dem Macht- und Zivilisationsskeptiker Rousseau dann wieder sehr nah. Wie Rousseau erkennt auch Mendelssohn 1783 Sprache nun nicht nur als Schauplatz der sich realisierenden Vernunft an, sondern auch als Ort der Manipulation und Korruption der Zeichen. So heißt es inmitten einer langen sprachgenetischen Passage in Jerusalem, Zitat, Missverstand von der einen und Missbrauch von der anderen Seite verwandelten das, was Verbesserung des menschlichen Zustandes sein sollte, in Verderben und Verschlimmerung. Was Einfalt und Unwissenheit ward, ward nunmehr Verführung und Irrtum. Denn, und da klingt deutlich Rousseau an, wer einmal Gewicht und Ansehen sich erworben, möchte solches wo nicht vermehren, doch wenigstens erhalten. Wer einmal auf eine Frage eine befriedigende Antwort gegeben, möchte solche gern niemals schuldig bleiben. Zitat Ende. Mendelssohns spätes und bewegendes Plädoyer für eine lebendige Schrift, wie es in Jerusalem heißt, für ein schriftlich niedergelegtes, aber durch orthopraxische Handlungen jenseits der Sprache stets erneuertes und verlebendigtes Gesetz, hat in seinem Kern diese rousseausche Denkfigur. Rousseaus Skepsis gegenüber der Sprache als dem Werkzeug der Ungleichheit hat sich in Mendelssohns Forderung nach einer Sprache verwandelt, die lebendig sein soll und zugleich ethisch und politisch. Die, wie es in Mendelssohns Aufzeichnung über die Sprache heißt, ebenso gleich ursprünglich ist wie der Trieb zur Geselligkeit und ebenso existenziell wie die Euthorgie, die wechselseitige Zuneigung der Eltern und Kinder. Und die doch zugleich ein mögliches Instrument der Kritik der jeweiligen Gesellschaft und ihrer Sprache sein soll. Mendelssohns virtuoses Handhaben der Schrift in ihrer esoterischen und exoterischen Möglichkeit oder in ihren esoterischen und exoterischen Möglichkeiten ist die Arbeit an einer solchen kulturbedingenden und zugleich kulturkritischen Sprache. Nach 1756, nach seiner kritischen Auseinandersetzung mit und seiner Einbürgerung von Rousseaus politischster Schrift, hat Mendelssohns Arbeit an der Sprache eine immer politischere Dimension angenommen. Dabei hat er die Skepsis Rousseaus gegenüber einer Sprache der nivellierten Vernunft zu ganz eigenen Lösungsmodellen genutzt. Das war's.